Wir werden die Lesung erst auf Farsi hören und dann in Deutsch.
شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و برادر او یوحنا را برداشت و برافراز تپه بلندی برد. در آنجا ظاهر عیسی در مقابل چشمان ایشان دگرگون شد و چهره او چون خورشید درخشان گردید و لباسش چنان سفید شد که چشم را خیره می کرد. ناگهان موسی و الیاس نبی ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. پتروس با مشاهده این صحنه بی اختیار گفت: استاد، چه خوب شد که ما اینجا هستیم. اگر اجازه بدهید سه سایبان بسازیم، یکی برای شما، یکی برای موسی و یکی دیگر برای الیاس. هنوز سخن پتروس تمام نشده بود که ابری درخشان بر ایشان سایه افکند و ندایی از آن در رسید که این از فرزند عزیز من که من از او کاملا خوشنودم، از او اطاعت کنید. با شنیدن این ندا شاگردان بر زمین افتاده از ترس لرزیدند. عیسی نزدیک شد و دست بر ایشان گذاشت و فرمود: برخیزید، نترسید. هنگامی که آنان چشمان خود را گشودند، جز عیسی کسی را ندیدند. هللویا.
Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Moses und Elias erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber hob an und sprach zu Jesu: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, lass uns hier drei Hütten machen, dir eine und Moses eine und Elias eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesum allein.
Ja, vielen Dank für diese Lesung. Ich wollte schon sagen, Payam, wenn du vorliest, verstehe ich kein Wort, aber zwei Worte habe ich doch verstanden. Petrus und Elias. Aber ich musste mich sehr konzentrieren. Also ich gehe davon aus, dass es der richtige Text war. Ja, das war ja schon ein besonderes Gipfeltreffen, das hier stattgefunden hat. Jesus mit drei vertrauten Freunden allein auf diesem hohen Berg. In der frühen Kirche war man sich schnell einig, das müsste der Berg Tabor sein. Steht zwar nirgends im Text, aber man war sich schnell darüber einig und schnell wurde dieser Berg Tabor auch zu einer Pilgerstätte. Die griechisch-orthodoxe Kirche, da ist das bis heute so, dass dieser Berg Tabor in Jerusalem eine Pilgerstätte ist, wo jährlich viele, ich weiß nicht, 1000 hinpilgern. Vermutlich schon im 4., 5. Jahrhundert wurde hier auch eine Kirche gebaut auf irgendwelchen Trümmern noch aus älterer Zeit. Eine Besonderheit, die ich noch nachgelesen habe, ist, dass im Jahr 1217, also mitten im Mittelalter, ein Trierer Bischof, Dietrich II., war das, der kam gerade von einem Kreuzzug aus Palästina zurück, kam hier in der Nähe vorbei und hat dann hier auf einem Humbacher Hügel eine Kirche gebaut. Und dieser Humbacher Hügel, meint er, der sah so aus wie der Berg Tabor. Deswegen hat er das auch so genannt, Mons Tabor. Heute bekannt unter Montabaur. Haben wir geguckt, was ist denn da so? Da ist jetzt so ein Erlebnisbad, da kannst du Wellness machen. Nun, wie dem auch sei, Montabaur hat daher seinen Namen und sicherlich wäre es interessant, hier in der Kirchengeschichte noch weiter zu graben, aber verlassen wir das lieber. Kommen wir zurück auf den Bibeltext. Da ist nur von einem hohen Berg die Rede. Überhaupt, es ist überhaupt nicht klar, dass der Berg Tabor ist. Ich habe nachgelesen, das könnte genauso gut ein hoher Gipfel im Hermongebirge sein. Andere meinen, das könnte ein hoher Berg auf dem Sinai gewesen sein. Immerhin lagen ja auch 6 Tage dazwischen, das wird so betont. Wie dem auch sei, ich glaube, die geografische Lage dieses Berges spielt überhaupt keine Rolle für die Aussage dieses Textes, für das, was dieser Text uns heute sagen möchte. Es war eine Bergtour. Das hat mir schon mal gefallen. Und es war eine Männertour. Das hat mir auch gefallen. Eine richtig gute Männertour. Und nun könnte ich anfangen, über Bergtouren zu schwärmen und von Touren zu erzählen, die ich auch gemacht habe mit amerikanischen Soldaten. Die Christen waren zusammen, haben wir den höchsten Berg Deutschlands erklommen. Auch das war ein besonderes Ereignis. Aber auch das will ich heute Morgen sein lassen, so sehr mich das in den Fingern juckt und Erinnerungen in mir auch hochsteigen. Nein, ich will mich auf das Wichtigste beschränken und das Wichtigste ist dieser Text. Und diese Begebenheit wird uns im Übrigen nicht nur im Matthäusevangelium überliefert, nein, auch Markus und Lukas berichten darüber fast wortwörtlich. Können wir da genau das Gleiche nachlesen. Wichtig ist auch der Zusammenhang, in dem dieses Ereignis genannt wird. Und auch dieser Zusammenhang ist in allen 3 Evangelien der gleiche. Also, was geht eigentlich dieser Bergtour voraus? 3 wichtige Ereignisse, die in allen 3 Evangelien in derselben Reihenfolge berichtet werden. Also wenn ihr könnt heute alles vergessen in der Predigt, nur eins nicht. 3, immer wieder 3. 3 Evangelisten und jetzt 3 wichtige Ereignisse. Das erste Ereignis, das im Kapitel 16, einige Verse eben vorher steht, Verse 13 bis 15. Ich lese uns vor. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das eine Ereignis, das hier unmittelbar vorher stattfindet. Dieses klare Bekenntnis von Petrus. Und das klare Bekenntnis der Jünger, nur Petrus hat sich hier zum Sprecher dieser Gruppe gemacht. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin mir sicher, dass heute auch viele, viele Menschen dieses Bekenntnis sprechen würden oder auch tatsächlich sprechen und dasselbe bekennen, was Petrus hier vor 2000 Jahren bekannt hat. Und doch wird im weiteren Verlauf des Bibeltextes deutlich, nur ein Bekenntnis zu sprechen, reicht nicht. Es reicht nicht aus, um Gott richtig zu verstehen. Es ist auch nicht unbedingt ein Ausdruck von großem Vertrauen, wenn ich das bekenne. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist ein Bekenntnis, aber erstmal nur auf den Lippen, vielleicht auch im Kopf. Schauen wir weiter. Das zweite wichtige Ereignis, das dieser Bergtour vorausgeht, steht im gleichen Kapitel 16, jetzt die Verse 21 bis 23. Ich lese wieder vor. Jesus spricht hier, wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werden mich die führenden Männer des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten foltern und töten. Aber am dritten Tage werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm Petrus ihn zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern, so etwas darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich von ihm ab und rief, weg mit dir, Satan, du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Du verstehst Gottes Gedanken nicht, weil du nur menschlich denkst. Das waren harte Worte. Jesus spricht hier das erste Mal von dem, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Es ist die erste Leidensankündigung. Und unmittelbar nach diesem klaren Bekenntnis von Petrus sagt derselbe Petrus: Nee, das kann nicht sein. Der Sohn Gottes und dann Gefangennahme, dann Folter, dann Verurteilung. Petrus reagiert darauf ganz menschlich, wie, glaube ich, jeder von uns auch reagieren würde. Ganz mitfühlend, heute würde man sagen, ganz empathisch. Um Himmels Willen, so etwas darf dir nicht zustoßen. Tja, um Himmels Willen, der Willen des himmlischen Vaters war genau anders. Aber das konnte Petrus in diesem Moment nicht wissen und er wird von Jesus an der Stelle sehr scharf zurechtgewiesen. Das kann auch mir heute noch passieren, dass ich Jesus bekenne, dass ich an ihn glaube und trotzdem irgendeinen Unsinn rede. Etwas sage, was überhaupt nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Und dann ist es wichtig, dass ich offen bin für Korrektur, dass ich nicht auf meiner Meinung beharre. Wir kommen zum dritten. Ups, das war zu schnell. Zum dritten Ereignis, das direkt dann davor ist. Also das erste Ereignis, Bekenntnis des Petrus. Das zweite Ereignis, diese erste Leidensankündigung Jesu und die Zurechtweisung durch Jesus. Und dann vergehen so 6 Tage. Bei Lukas sind es 8 Tage. Naja, sagen wir mal eine gute Woche. Die vergeht. Und das ist Zeit zum Nachdenken über das. Wie hat Jesus das gemeint? Wie ist das zu verstehen? Ich bin mir sicher, dass in den Köpfen von Petrus und von den anderen Jüngern viele Fragen durch den Kopf gingen. Sie haben das nicht zusammenbekommen. Der Sohn Gottes und dann hier Gefangennahme, Folter, Tod. Das passt nicht zusammen. Und dann kommt dieses dritte, dieses ganz Wichtige, wo Jesus sie anspricht: Kommt, lasst uns eine Bergtour machen. Nur wir 4, wir ganz allein. Diese Einladung zu dieser Bergtour möchte ich als ersten Ruf Jesu bezeichnen. Jesus fordert diese 3 Männer auf, mit ihm zu gehen. Er ruft sie heraus und möchte mit ihnen zusammen einen bestimmten Weg gehen. Jesus ruft auch uns immer wieder heraus. Er ruft auch mich heraus. Aus der Betriebsamkeit meines Alltags ruft er mich heraus in die Einsamkeit, in die Stille, so wie er das hier bei diesen 3 Jüngern getan hat. Das sind diese 3 wichtigen Ereignisse, die also direkt dieser Bergtour davor stehen. Und nun sind sie unterwegs, diese 4 Männer. Wahrscheinlich schweigend, zumindest in allen 3 Evangelien steht nicht, dass sie sich über irgendwas unterhalten haben. Kann ich auch gut verstehen. Wenn es bergauf geht, brauche ich die Puste. Da kann ich nicht noch groß mich unterhalten. Im Bibeltext ist, wie gesagt, von einem hohen Berg die Rede und es wird betont, dass diese 4 Männer da oben allein waren. Ganz allein. Das ist diese Einsamkeit, diese Stille. Und sie tut auch mir immer wieder gut, wo es mir gelingt, in die Stille zu gehen. Da kommen die Gedanken in mir langsam zur Ruhe. Die Geschäftigkeit verschwindet langsam. Oft habe ich auch auf dem hohen Berg die Aussicht genossen und mir dabei gewünscht, dass es auf meinem Lebensweg auch so sein möge, dass ich mal so einen Ausblickspunkt habe, dass ich weiß, was kommt denn so als nächstes auf mich zu, dass ich mich gut darauf einstellen kann. Manches Mal hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass das so geschehen ist, dass ich sehen konnte, was da vielleicht auf mich zukommt. Oft hätte ich es mir gewünscht und ich habe es nicht gesehen. Aber so ein Aussichtspunkt ist eine tolle Sache. Und es bleibt eigentlich immer wieder die gleiche Erfahrung, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Christen. Die Einsamkeit, die Stille mit Gott zusammen, mit Jesus zusammen, das tut richtig gut. Das tat auch diesen 3 Männern gut. Petrus, Johannes und Jakobus beobachten, wie Jesus betet. Und dann ändert sich die Szenerie. Diese drei Jünger erhalten in dieser Situation einen Einblick in eine ganz andere Dimension. Metamorphosis, eine Verwandlung geschieht hier. Der Vorhang zur Dimension Gottes wird an der Stelle ganz dünn. Und sie können plötzlich Dinge wahrnehmen, die sie vorher nicht gesehen haben. Wiederum sind es drei Dinge, die in allen drei Evangelien gleichzeitig berichtet werden. Wie sieht diese Metamorphosis, diese Verwandlung im Einzelnen aus? Als erstes ist da von einem besonderen Licht die Rede. Eine besondere Helligkeit umgibt Jesus. Beim Evangelisten heißt es ein Licht so hell wie die Sonne. Die Kleider werden ganz weiß. Sie strahlen plötzlich sehr hell. Ich möchte das für mich und für uns heute Morgen in dieser Art und Weise auslegen. In der Stille vor Gott kommen unsere dunklen Gedanken zum Ende. In der Einsamkeit mit Jesus kommt sein Licht in meine Fragen, in meine Ratlosigkeit. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, haben wir gesungen. Ja, das geschieht in der Stille, das kann in der Einsamkeit geschehen. Für Petrus und seine beiden Freunden wird auf diesem Gipfeltreffen etwas klar. Ja, unser Bekenntnis, das wir gesprochen haben, dass er der Sohn Gottes ist, das stimmt, hier sehen wir es doch. Das ist doch übernatürlich, es ist richtig. Egal, was Jesus da von Leiden und so gesagt hat, das hier ist doch klar. In ihren Gedanken, die sie beschäftigt haben mögen, wird Klarheit zusehends. Und zur Bestätigung dieser Gedanken sehen die Jünger jetzt etwas Zweites. Sie sehen Mose und Elia erscheinen. Mose steht für das Gesetz. Für das Gesetz Gottes, für die 10 Gebote, die wir auch gerade in der Predigtreihe von Jürgen Tibusek ausgelegt bekommen. Mose ist der Führer Israels. Er ist derjenige, der Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeführt hat, der Israel in die Freiheit geführt hat. Mose steht für den Führer Israels schlechthin. Und Elia gilt als der große Prophet des Alten Testamentes. Beide, Mose und Elia, hatten auch ganz besondere Begegnungen mit Gott gehabt, was wir in der Bibel nachlesen können. Das fängt bei Mose schon an mit diesem brennenden Dornbusch. Das ist auf diesem Berg irgendwo auf dem Sinai, wo er auch in eine Wolke hineintritt, wo er die 10 Gebote erhält, die Gesetzestafeln. Und Mose kommt zurück und auch sein Gesicht leuchtete. Und Elia hat ja auch diese besondere Begegnung, im Übrigen auch auf dem Sinai, im Höhleneingang. Da war Erdbeben und da war Sturm und was nicht alles. Und dann kam dieser ganz zarte, säuselnde Wind und Elia wusste, da ist Gott drin und er verhüllte sein Angesicht. Auch eine ganz besondere Begegnung, die Elia hier mit dem lebendigen Gott hatte. Und diese beiden Männer, diese beiden Führer aus dem Alten Testamentes, die sind jetzt hier. Und die sehen Petrus und Johannes. Petrus, Johannes und Jakobus, die drei. In verschiedenen Bibelkommentaren habe ich nachgelesen, dass dieses Ereignis schon einen vorweggenommenen Ausblick auf die Auferstehung Jesu darstellt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass eben auch Elia erschienen ist, von dem im Alten Testament die Rede ist, dass er gar nicht gestorben ist, sondern in den Himmel entrückt wurde. Aber das nur am Rande. Die dritte Beobachtung, die diese drei Männer hier machten, war, sie haben nicht nur Mose und Elia da gesehen, sondern sie beobachten auch, wie die drei sich unterhalten. Im Lukas-Evangelium wird uns auch etwas über den Inhalt dieser Unterhaltung berichtet. Lukas 9, Vers 31 heißt es, auch sie, Mose und Elia, waren von hellem Licht umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Also genau über das, was Jesus vorher den Jüngern gesagt hat und was für die Jünger so ein großes Fragezeichen war. Auch hier geschieht Klärung. Die Jünger hören das und können es einordnen. Ja, es ist offensichtlich Gottes Wille. Das ist jetzt nicht nur römische Besatzungsmacht. Das sind nicht nur verbohrte Pharisäer. Das ist wohl Gottes Wille. Wenn Mose und Elia sich mit Jesus darüber unterhalten, dann wird das so stimmen. Der Berg der Verklärung wird für Petrus, Johannes und Jakobus zu einem Berg der Klärung. Es klären sich die Fragen, die sie vorher so stark beschäftigt haben. Und dann möchte Petrus diesen Moment festhalten. Boah, das ist klasse hier. Schnell mein iPhone rausholen und ein Foto machen. Nein, noch besser, ich mache einen kurzen Videoclip. Naja, leider nicht. Aber lebt er nicht im 21. Jahrhundert wie wir. Also was sagt er? Herr, hier ist gut sein. Ich will 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Ich glaube, die Reihenfolge war anders. Lukas berichtet noch an dieser Stelle, dass Petrus nicht bewusst war, was er da redete. Aber das kam ja bei Petrus häufig vor. Kommt bei mir manchmal auch vor. Da rede ich manchmal einen Stuss zusammen. Gerade wenn ich so begeistert bin, neige ich so zur Übertreibung, damit mein Gegenüber das auch so, die Begeisterung so rübergeht. Aber eigentlich ist es Unsinn, was ich sage. Genau wie bei Petrus. Wie will der überhaupt eine Hütte bauen? Ich meine, der war doch Fischer. Und Jesus war Zimmermann. Der hätte ja. Aber naja, gut, ist ja egal. Während Petrus da also noch so am Erzählen ist, noch so am Fabulieren ist, sehen wir weiter, passiert etwas Neues. Sie selbst werden jetzt in eine Wolke, in eine leuchtende Wolke eingehüllt. Wiederum 3 Dinge, die jetzt hier geschehen. 3 weitere Ereignisse. 3x3 ist es. Eine leuchtende Wolke hüllt sie jetzt mit einem Mal ein. Wie gesagt, diese Wolke, die kannten die Juden schon aus den Erzählungen, kannten sie vom Gesetz her. Das war ja schon bei Mose. Das war ja schon, als das Volk Israel durch die Wüste zog. Da ging ihnen ja diese Wolkensäule voraus. Das war bei den 10 Geboten auf dem Berg. Da war ja auch diese Wolke. Die Wolke war auch an dieser Stiftshütte. Die Wolke steht für die Gegenwart Gottes. Auch als Salomo den neuen Tempel gebaut hat und da eingeweiht wird, umgibt eine Wolke diesen Tempel als Zeichen der Gegenwart Gottes. Das ist das eine. Und das zweite, was dann hier geschieht, ist, aus der Wolke hören sie eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Diese Stimme haben die Jünger schon mal gehört. Auch diesen Text haben sie schon mal gehört. Das war bei der Taufe Jesu. Am Anfang des Matthäusevangeliums wird darüber berichtet, Kapitel 3, Vers 17. Da heißt es, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Moment, jetzt wurde ja mehr gesagt. Da war doch noch etwas mehr. Jetzt war es anders, da war noch ein Zusatz. Der Zusatz lautete, auf ihn sollt ihr hören. Auf Jesus sollt ihr hören. Die Jünger erschraken derart über diese Wolke und diese Stimme und wahrscheinlich war ein Petrus gerade noch irgendwo, gerade so im Kopf am Bauplan der Hütte am Entstehen, wo er diese Stimme gehört hat. Die 3 Jünger fallen mit dem Angesicht zu Boden und dann geschieht das dritte und für mich Entscheidende in dieser Situation. Jesus trat zu ihnen, rührte sie an und sprach. Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als die Jünger dann ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist eine ganz persönliche Ansprache und Berührung. Jesus geht auf sie zu in dieser Situation. Er berührt sie und er spricht sie ganz persönlich an. Hey, steh auf. Hab keine Angst. Alles andere war vorbei. Das Licht war weg, Mose war weg, Elia war weg, die Wolke war weg, die Stimme war weg, alles war weg. Aber Jesus war da. Ich weiß ja nicht, welche Gipfelerlebnisse du schon hattest oder welche dich noch erwarten. Ich denke, solche Gipfelerlebnisse für uns heute können verschiedene herausragende Ereignisse sein. Ein besonderer Gottesdienst, ein tiefgehender Vortrag, ein gutes Buch, das mich anspricht. Vielleicht auch ein Konzert, das unter die Haut geht. Aber alle diese Dinge gehen vorbei. Der Vortrag, der Gottesdienst, das Konzert, was es auch sein mag. Oder die Bergtour. Alles geht vorbei. Und nur eines bleibt. Besser gesagt, einer bleibt. Jesus. Er ist dann immer noch bei dir. Er berührt dich und er spricht auch dich ganz persönlich an. Und wenn alles andere zu Ende geht, egal wie bombastisch das gewesen sein mag, Jesus ist immer noch da und er bleibt bei dir. Ja, er bleibt bei dir und das ist mein letzter Punkt. Dieses Gipfeltreffen ist zu Ende, wie auch alle anderen besonderen Erlebnisse irgendwann zu Ende sind. Und dann heißt es wieder, zurück in den Alltag, hinab vom Berg, weg von diesen besonderen Geschehnissen, von diesen besonderen Ereignissen. Aber wir gehen nicht alleine. So wie die Jünger auch nicht alleine von diesem Berg hinuntergegangen sind. Jesus ist hier der treue Begleiter. Er ist mit mir. Er geht auch mit mir in die Niederungen meines Alltags hinein. Das war auch bei Petrus, Johannes und Jakobus so. Alles andere war weg. Die Männer konnten es nicht mitnehmen. Das Licht nicht, Mose nicht, Elia nicht, die Wolke nicht, die Stimme nicht. Nein, das war alles Vergangenheit. Aber Jesus ist Gegenwart. Jesus ist hier und jetzt. Er ist mit uns, er verlässt uns nicht, er geht mit uns. Und dann kann ich auch noch meine Fragen loswerden. Jesus, wie darf ich das verstehen, was ich da erlebt habe? Warum hat mich das so angesprochen? Wie ist das gemeint? Auch die Jünger fragten, das lesen wir dann in den nächsten Versen, fragten Jesus, sag mal, wie ist denn das? Die Pharisäer sagen immer, da muss der Elia eigentlich erstmal kommen, bevor der Messias erscheint. Und Jesus beantwortet diese Frage und weist hin auf Johannes den Täufer. Zusammenfassung. Erster Punkt, Jesus ruft dich in die Stille, in die Einsamkeit. Das ist der Weg auf den Berg hinauf. Zweitens, Jesus begegnet dir in der Stille. Das kann man dann als Gipfeltreffen bezeichnen. Das mag spektakulär sein oder auch nicht. Aber er begegnet mir in der Stille. Und drittens, Jesus geht mit mir wieder in den Alltag hinein. Das ist der Abstieg vom Berg. Was hat Gott da oben auf dem Gipfeltreffen nochmal gesagt? Auf ihn sollt ihr hören. Das ist übrigens auch die Losung des heutigen Tages. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Die Losung vom heutigen Tag. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben, wo wir über das Gehörte nochmal nachdenken können. Und dann werden wir eine Zeit des Lobpreises, des Dankens haben mit mehreren Liedern. Und da ist auch Gelegenheit, dass ihr selbst mit eigenen Worten in der Laut oder in der Stille Gott antworten könnt.